Herzlich willkommen zur Finanzrudel Audio Experience, einem Podcast für alle, die sich das Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus zu Herzen nehmen. Hier lernst du wertvolle Tipps und Erfahrungen, die du in deinem Leben praktisch anwenden kannst. Mein Name ist Thomas Brandon Kovac, auch bekannt als Thomas der Sparkojote. Ich bin Unternehmer und führe den größten Schweizer Finanz-YouTube-Kanal und Finanzblog sparkojote.ch. Guten Abend und herzlich willkommen zum Dividendienstag, zur größten, besten Dividendienstag-Live-Show im gesamten Dachraum.
Und auch der interaktivsten und Respekt, also direkt geschaltet hier, Dienstag, ja, Dividendendienstag haben wir es.
Wir werden heute ein richtig, richtig großes Portfolio uns anschauen vom lieben Tom. Er hat uns das zugesendet, das ist ein über 600.000 Euro, knapp 660, oder sogar über 660.000 Portfolio. Das werden wir uns alles heute gemeinsam anschauen. Bevor wir aber loslegen, seid gegrüßt, meine lieben Jessis Textildesign und mehr, Fritz Bim, Mayo, Holzwurm, Theodor Josef Eisenring, die ersten Leute schalten schon zu, seid gegrüßt, meine Lieben, und wie immer, ihr wisst Bescheid, ihr könnt gerne das Portfolio an info@sparkojote.ch senden, einfach per XML-Datei und PDF. Guy Brushy, Max Schweiz, Paul Fenslau, guten Abend. Die Leute sind am Start. Wir sind pünktlich, die Leute sind unpünktlich. Dafür gibt es jetzt schon den Daumen nach oben, direkt am
Damit
Anfang.
Damit habt ihr nicht gerechnet. es ist ja auch, wenn man sich darauf einstellt, dass wir normalerweise 5 bis 8 Minuten später sind oder so. Kann man verstehen.
Ich würde sagen, wir springen auch mal direkt rein ins Portfolio vom lieben Tom von heute.
Ja. Moin Thomas, moin Johannes. Erstmal vielen Dank für den umfangreichen Content, den ihr produziert. Ich bin großer Fan vom Dividendendienst Donnerstag, weil es höchst interessante Einblicke in Depots von anderen Privatanlegern gewährt und man so immer sehr viel mitnehmen kann. Ich habe schon seit längerem überlegt, mein Portfolio euch mal zu senden und jetzt ist es soweit. Über mich, Name Tom, Alter 26, Wohnort Deutschland, NRW. Ich arbeite mit meinen Geschwistern zusammen in unserem eigenen Immobilienunternehmen. Wir sind alle drei zu gleichen Teilen beteiligt. Die Jahre von 2012 bis 2022 liefen überragend am Immobilienmarkt, wodurch wir große Vermögenssteigerungen erzielen konnten. Der Großteil meines Vermögens steckt in den Immobilien unseres Unternehmens. Aufgrund größerer Immobilienverkäufe, einem eingetroffenen Erbfall und einer Schenkung standen mir die letzten Jahre sehr große Summen zur Investition zur Verfügung. Siehste, ich habe vorhin schon mal drüber gelesen, aber dass so viel auf einmal zusammen ist natürlich,
Also sind halt fast 700.000 im Depot, Immobilie. Immobilien sind hier gar nicht drin. Es geht hier nur um Aktien und ETFs heute.
Ja, überkrass. So, das Interesse an der Börse begann langsam im Sommer 2020 zu entstehen. Leider etwas zu spät, in Klammern Corona-Crash. Zum Depot. Begonnen habe ich mit kleinen Sparplänen Ende 2020. Danach folgten die ersten Einzelkäufe. Es müssten Tencent und Alibaba gewesen sein im Dezember 20. Im Jahre 2021 wurde ich dann so richtig vom Investitionsfieber gepackt und kaufte fleißig Aktien dazu. Leider etwas zu wild. In dieser Zeit habe ich einige Käufe getätigt, die ich heute nicht mehr so tätigen würde. Darunter litt meine Performance 2021 und 2022. Aber ich lernte aus meinen Fehlern der ersten Monate und kaufte, ja, also ihr merkt, ne, hier steht Monate. Er ist schnell dabei und lernt schnell. Normalerweise und bei mir wahrscheinlich auch sind es eher Jahre und kaufte ab 2022 viele solide Qualitätsunternehmen sowie ETF-Anteile hinzu. Erst im Jahr 2024 bin ich mit meinem Portfolio sehr zufrieden. Aktuell besteht es aus 70% Einzelaktien und 30% ETFs, überwiegend FTSE All World. Die ETF-Quote will ich im laufenden Jahr versuchen auf ca. 50% zu erhöhen. Dann wäre ich wirklich zu 100% mit der Aufteilung des Depots zufrieden. Die Speerspitze meines Depots bilden die amerikanischen Big-Tech-Unternehmen. Diese habe ich bewusst stark gewichtet, weil ich weiterhin an Überrenditen aufgrund ihrer überlegenen Geschäftsmodelle glaube. LVMH habe ich zuletzt auch stark nachgekauft, weil mir die Bewertung als sehr fair erschien. Danach folgen eher langweilige Basisaktien wie Home Depot, Macs, Coca-Cola etc. Schwerpunkt hierbei Dividenden von sicheren Geschäftsmodellen. Aktuell habe ich circa um die 60 Titel im Depot. Einige kleinere Titel werde ich in den nächsten Jahren noch verkaufen. Ich strebe circa 40 bis 45 Titel an. Ziele? Mein Hauptziel ist es, eine solide Marktrendite zu erzielen, ähnlich MSCI World oder FTSE All World. Sollte ich etwas besser sein, freue ich mich darüber. Sollte ich etwas schlechter sein, ist es für mich auch in Ordnung, solange der Renditeabstand zum breiten Markt nicht zu groß wird. Im Jahr 2023 lief es sehr gut für mich und 2024 begann ebenfalls sehr erfolgversprechend. Ich denke, mit meiner aktuellen Portfoliozusammenstellung habe ich eine gute Mischung, um dieses Ziel auch Jahr für Jahr zu erreichen. Ebenfalls will ich den passiven Geldstrom an Dividenden weiter ausbauen. Aktuell bekomme ich ca. 1.000 Euro netto im Monat durch meine Dividenden. Ein Traum wäre es, irgendwann auf 5 bis 6k Netto-Dividende zu kommen. Bis 30 möchte ich ein Depot von 1 Million erreichen.
Wie alt ist er?
Zur Erinnerung, wie alt ist er?
26,
genau.
Holy
26.
Shit.
4 Jahre.
Holy shit, er ist 2 Jahre jünger als ich.
Für etwas mehr als 300k. Ja. Ja, er ist echt schnell dabei. Ich dachte auch bei dem Portfolio so, da seid ihr relativ ähnlich unterwegs mit der, mit der Portfolio-Größe. Du rangierst ja auch bei roundabout 700k.
Genau, und der hat halt noch die Immobilien. Ja, das kommt auch noch dazu.
Das kommt noch dazu. So, Investitionen und Sparpläne. 2023 hatte ich 10 Sparpläne à 200 Euro auf folgende Unternehmen am Laufen. LVMH, Unilever, ASML, Coca-Cola, Danaher, Johnson Johnson, Maggis, Microsoft, Nestlé, Procter & Gamble. Hinzu kam noch ein 50-Euro-Sparplan auf den Nasdaq Biotech ETF. Und ein 5.000-Euro-Sparplan auf den Vanguard FTSE All World. 5.000-Euro-Sparplan. Ja, weil einiges musste halt investiert werden. Ne? Das liest man auch nicht. Liest man auch nicht so oft. Ich höre dich gerade nur lachen. Ich sehe dich nicht lachen, leider. Aber Respekt. Also das ist schon echt besonders. Der Großteil der Investitionen kam jedoch aus Einzelkäufen. Für das Jahr 2024 will ich, wie gesagt, die ETF-Quote im Depot erhöhen. Das ist für mich leichter gesagt als getan, da der Vanguard FTSE All World deutlich weniger am Schwanken ist als Einzeltitel, fällt es sehr schwer nachzukaufen. Kann ich nachvollziehen. Bin absolut bei dir. Ich habe gerade die gleichen Gedanken so. What the heck? Ist er gerade teuer? Also, bei Einzeltiteln, was natürlich auch wieder ganz schön ist. Bei Einzeltiteln bieten sich aufgrund der hohen Volatilität öfter mal günstige Einstiegspunkte. Kennt ihr auch das Problem? Ja, kenne ich. Ich habe mir überlegt, einfach konsequent einmal zum Anfang und zur Mitte des Monats jeweils 5.000 Euro zu investieren. Ja, dann sollte die 50% ETF-Quote bis zum Ende des Jahres ungefähr stehen. Ja, definitiv.
Ja, ich meine, das sind ja 120.000,
ja,
die in den ETF reinfließen.
Überkrass. Ich freue mich auf euer Schlusswort. Ich freue mich auf eure Meinung zu meinem Depot. Habt ihr Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge? Ich bin kein großer Freund von Krypto. Ich habe deine Geschichte mit deinem Kryptoverlust mitbekommen, Thomas. Echt blöd gelaufen. Hoffe, du hast das alles gut verarbeitet. Ich selbst hatte auch eine kleine Position Bitcoin und Ethereum, die ich aber mittlerweile wieder verkauft habe. Vielleicht wären Gold und Silber noch eine Idee, möglicherweise als kleine Absicherung. Beste Grüße. Hoffe, der Text war nicht zu lang. Zwinker-Smiley.
Krass. Also erstmal, er schreibt ja, dass ein Großteil seines Vermögens in Immobilien oder im Unternehmen halt steckt. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, das Geld, was er noch bis Ende Jahr investieren will, sind diese 120.000. runden was auf irgendwie 150.000 bis 200.000, dann wäre Stand heute, ich meine, das Portfolio ist gerade 660, 661.000 groß, also so ungefähr 850.000 hat er bis Ende Jahr investiert an der Börse, wenn jetzt die Börse jetzt nicht rauf oder runter geht, zu krass. Also ungefähr 8 bis 850.000. Und wenn er sagt,
Leben.
dass die Mehrheit seines Vermögens in seinen Immobilien steckt, das heißt, er muss ja mindestens das Doppelte haben. Für mich ist die Mehrheit halt dann mehr, einfach mehr als die Hälfte. Das heißt, da muss noch mal irgendwie 1 Million mindestens oder so oder vielleicht auch mehr, I don't know, in Equity in Form von Immobilien in seinem Unternehmen und Co. stecken. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Weil er ja schreibt, eben die Mehrheit ist da drin.
Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche sparkoyote.ch/zack und verwende dabei den Gutscheincode ZACKSPK, um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Shownotes.
Und wenn man das beachtet, bedeutet das, dass sein 660.000 Euro Portfolio Stand jetzt, sondern halt bis Ende des Jahres 8 bis 850.000, weniger als die Hälfte von seinem Vermögen ausmacht. Weil mein erster Punkt wäre hier sonst gewesen, Moment mal, wenn er schon so viel verdient, wenn er unternehmerisch tätig ist, dann muss er auch den Großteil oder zumindest die Mehrheit, mehr als 50% von seinem Vermögen, anderweitig investiert haben in seinem Unternehmen. Aber das ist bereits der Fall. Das heißt, dieser Kritikpunkt fällt schon mal weg. Ziemlich ähnliche Situation, wie ich das fahre. Im Sinne von, dass halt der Großteil in den eigenen Unternehmen steckt und halt trotzdem viel Geld, aber eben nicht die Mehrheit des Geldes an der Börse investiert wird. Hier aber ein großer Unterschied. Er möchte, wie ich das verstanden habe, 50% in ETFs letztendlich haben und 50% in Einzelaktien, hat aber sonst keine weiteren anderen großartig nennenswerte Kapitalinvestments. Bitcoin möchte er nicht oder Kryptos möchte er, ist nicht Fan von, hat er schon direkt geschrieben. Genau, da habe ich. Ich bekomme, glaube ich, demnächst bald wieder Geld von Celsius. So ist es nicht. Ich glaube, irgendwie so 40% bekommt man, wenn man Glück hat. Ich muss mal noch gucken, wie das dann abläuft. Aber generell muss ich schon sagen, also der Plan Richtung mehr ETFs gehen gefällt mir, weil er sieht halt, dass auch anhand seiner Performance, hat das auch hier schön getrackt. Über die letzten 3 Jahre, grün ist seine Portfolien, hat er halt schlechter als der Vanguard FTSE All World performt und auch schlechter als der MSCI World. Er hat nur besser als der MSCI Emerging Markets performt. Letzte 12 Monate vielleicht interessanter, weil er sagt, sein Portfolio hat sich verändert. Da ist er tatsächlich sogar besser als der Vanguard FTSE All World, so ganz, ganz leicht um 1% ungefähr, zumindest über die letzten 12 Monate. Das heißt, das hat seine Strategieänderung bewirkt, sodass er vielleicht eben zwar mehr in ETFs investiert, aber die Titel, die halt noch in Einzelaktien sind, aber trotzdem die etwas besseren sind und damit hat er nochmal diese 1% Outperformance geschafft, zumindest über die letzten 12 Monate hinweg. Denn seine Gesamtperformance ist so auch nicht schlecht, wenn wir uns das mal anschauen. Er hatte, Moment kurz, 2021 9,2 kann man aber nicht so ganz zählen, weil da hat er erst angefangen. 2022 minus 14,4 ist eigentlich auch ganz gut, auch wenn es ein Minus ist, aber ist trotzdem ganz gut. 2023 17,8% auch relativ gut und 2024 5,2% bisher auch relativ gut. Also er hat hier schon vieles sehr schnell sehr richtig gemacht, eigene Fehler früh schon erkannt, das ist vorhin auch gut erwähnt. Bei manchen dauert es Jahre, wie auch manchmal auch bei mir bei gewissen Sachen, bei ihm vielleicht einfach ein halbes Jahr oder ein paar Monate. So kann das eben auch gehen. Und ich denke, das war jetzt hier bei ihm umso wichtiger, weil er in so einem kurzen Zeitraum, ihr müsst euch das mal überlegen, er hat von 0 auf 100 seit 2021 ungefähr, dass man sich das einfach ein bisschen besser vorstellen kann. Kriegen wir das irgendwie noch hin? So, er hat in diesem Zeitraum knapp 600.000 Euro an die Börse investiert. In diesen 3 Jahren. Also rein gepumpt. Also das ist nicht Kursgewinne, sondern das hat er investiert in drei, also im Schnitt ungefähr 200.000 pro Jahr die letzten 3 Jahre. Das ist schon heftig. Respekt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Allergrößter Respekt an dieser Stelle und vielen Dank, dass wir auch mal so ein Portfolio uns hier anschauen dürfen. Das ist doch auch immer wieder spannend, mal zu sehen, wie solche großen Summen dann investiert werden. Und ich glaube auch, er hat jetzt hier schon viel richtig gemacht von Anfang an. Da auf jeden Fall großer Respekt. Das ist wahrscheinlich, also da hat er schneller geschaltet und schneller seine Fehler korrigiert als ich auf jeden Fall. Und so ein paar kleinere hat er ja jetzt gesagt, wo er nicht mehr so dran hängt, die er nicht ausbauen möchte, die Position, die haut er dann halt über die nächste Zeit raus. Das ist ja immer so ein Punkt, den du dann anbringst, ne, bei so kleinen Positionen. Mhm. Aber genau, an sich ist das also eine super Aufteilung. Ich dachte mir auch erst, ich habe gar nicht gecheckt, dass er tatsächlich ja ein bisschen also weniger performt hat als der Wengert Fuzzi. Habe ich beim Drüberklicken vorhin anders gelesen. Aber ja, dann kann ich auch verstehen, dass er da den ETF-Anteil noch ein bisschen ausbauen möchte, von jetzt 34 auf ungefähr 50%. Ja, schauen wir uns nochmal die Branchen an. Also ich finde, er hat es hier auch wieder alles sehr schön eingetragen. Wir haben hier in den letzten, die letzten Male, ne, hier vorbildliche, wahrscheinlich weil wir immer drüber reden, hier vorbildliche Portfolio-Performance-Dateien irgendwie haben wir hier, wo auch die ETFs vorbildlich eingetragen sind, sodass man hier wirklich alles ganz genau sehen kann. Tech, wie er gesagt hat, nimmt einen großen Anteil ein mit 25%. Und ansonsten haben wir auch ein großer Chunk, auch was ihm wichtig ist, halt Dividenden. Hier mit den Basiskonsumgütern wird das abgedeckt, da haben wir 22% dabei. Und ansonsten haben wir dann noch ein bisschen Nicht-Basis und Gesundheits- und Finanzwesen und Industrie. Kommunikation tatsächlich ein bisschen weniger und dann noch ein paar kleiner vertretenere Branchen, so wie Versorger zum Beispiel, Tourismus, Energie, ne, Rohhilfs- und Betriebsstoffe. Ja, so sieht das Portfolio erstmal aus. Regionen sind auch, also finde ich eigentlich ganz nice verteilt. So mit Europa hatten guten Anteil, so, also setzt wahrscheinlich auch, legt Wert darauf, dass vielleicht Amerika nicht ganz so die Überhand gewinnt. So, ich glaube, Wengert Fuzzi oder so ein MSCI World haben jetzt so roundabout 70%, so an die 70%, da rangieren die, glaube ich, gerade, wenn ich mich nicht irre. Und da hat er hier mit einigen Aktien aus Europa hat er da dagegen
gesteuert. Hat auch Nestlé drin.
20%. Ja, ja. 26,5% Europa, 61,4% Amerika, Asien 10,6%, wobei China nur 3% des Portfolios ausmacht.
Er hat hier auch kategorisiert, Dividende, keine Dividende. Ja. 13% sind keine Dividendenzahler und 87% sind Dividendenzahler. Stimmt aber nicht ganz, denn wir müssen Meta rübermoven. Meta ist kurzem ein Dividenden-Growth-Unternehmen. Packen wir das doch direkt hier rein. Ups, hat nicht geklappt.
Hab stimmt, ich habe es auch gehört, aber die Dividende ist jetzt leider nicht so großartig.
Das ist aber egal. Dann sind wir schon bei 90% Dividendenunternehmen und 10% keine Dividende. Das ändert schon ganz viel, weil eine große Meta-Position. Ich meine, Meta hat ja so einen übelst krassen Sprung gemacht. Das war richtig abartig, irgendwie vorbörslich 16% oder irgend sowas. Ich habe das nur in meinem Depot selber gesehen und dachte mir so, what the hell, was ist hier gerade passiert? Das war richtig abartig. Also ich habe das so gesehen.
Reagiert.
Genau, von 400 instantly auf 474 oder irgend sowas war das, vorbörslich. Das war ja eine ganz wilde Nummer. Ist ja sozusagen auch eine meiner größeren Positionen im Zweitdepot. Und bei ihm tatsächlich eben auch mit ungefähr 10.000 Euro, jetzt nicht eine kleine Position, wenn ich das jetzt hier gerade richtig gesehen habe. Also hatte ja auch
Ja,
ein
12K,
bisschen was drin in Meta.
12,8K. Ja,
Genau.
weil ich sehe es ja auch in US-Dollar hier, haben wir einen Sprung ja von 400 grob auf 475 gehabt.
Genau.
Jetzt wieder leicht runter auf 460 knapp. Ja, ist schon krass. Da denkt man,
So.
da kommen natürlich, jeder kennt die Gedanken jetzt, ne? Hätten wir alle mal ein bisschen mehr früher in Meta investiert,
Klar.
wie wir hier im Tief gekauft haben.
Also
Das ist
ich
ja
hab
echt
halt
der
genau
Wahnsinn.
im Tief meinen Sparplan reingepackt. Hätte natürlich Hindsight Bias alles auf einmal reinbuttern sollen, aber hey, so ist das manchmal
Natürlich.
eben.
Du weißt es nicht
Aber
anders,
bin
ne?
halt trotzdem relativ happy, weil ja, ich habe halt trotzdem, ist halt trotzdem meine größte Position im Zweitdepot mit über 10.000 Dollar. Also kann man sich nicht beklagen. Und davon ist etwas mehr als die Hälfte einfach nur Profit. Das ist halt auch geil.
Ja, total. Das ist halt auch unwirklich, ne, dass man so eine Position, also so einen Titel erwischt.
Ja.
Dann der von 100 auf knapp 500 halt hoch
Was
schallert, richtig.
ich jetzt hier speziell finde, also der liebe Tom, der ist ja eigentlich schon, also ich würde es jetzt einfach mal so dahinstellen, das ist schon ein High Achiever. Was mich so ein bisschen verwirrt, ich verstehe, ja, man geht ETF-Strategie, er möchte bis Ende Jahr 50% haben, aber warum möchte er jetzt denn nochmal so 40 bis 50 Titel insgesamt haben? Wieso will er nochmal seinen eigenen ETF abbilden, wenn er eh schon 50% in ETFs reingeht? Also das will mir nicht so ganz in den Kopf. Ja, also das ist halt, also man kann es natürlich machen, rein so, aber ich denke ich mir jetzt hier speziell in diesem Case, da er auch spezifisch gefragt hat, wie wir mit Rücksetzer umgehen, mit dem Vanguard Futures World, ist manchmal auch so ein bisschen nah, diese günstigen Einstiegspunkte erwischen. Also er will ja dann doch ein bisschen in Anführungsstrichen Market Timing machen oder ein bisschen aktiver investieren. Darum erschließt
Bisschen
sich für mich,
outperformen, wenn es
genau
geht.
dafür erschließt mich oder für mich erschließt sich hier nicht, warum er dann trotzdem 40 bis 50 Titel will in den restlichen 50%. Vielleicht auch hinsichtlich, wenn sich dann der ETF-Anteil vielleicht auf 60, 65%, zwei Drittel erhöht. Und dann immer noch so viele Aktien. Klar, die Summen sind immer noch groß, selbst bei, wir reden hier über 300.000 in diesen 50%, die er dann drin hat. Aber check ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Besonders auch jetzt für jemanden, der jetzt schon so eine hohe Summe hat, in so jungen Jahren. Ich meine, wir müssen bedenken, vielleicht wurde er dieses Jahr 26, vielleicht wurde er dieses Jahr 27, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sind ungefähr. Er ist 2 Jahre jünger als ich zum Beispiel jetzt auch schon. Und ich würde jetzt mal sagen, finanziell ist er sehr ähnlich aufgestellt. Haben wir am Anfang kurz angesprochen gehabt. Wenn das stimmt, dass die Mehrheit, also über die Hälfte des Vermögens in seinem Business und so weiter drin ist, dann kommt das so ungefähr hin, so Ballpark-mäßig. Und da denke ich halt schon, da könnte man nochmal über die Bücher gehen und diese Strategie mehr streamlinen. Ich denke auch, das Wissen oder zumindest so diese Parallelen, die man ziehen kann aus dem Immobilienbusiness, aus dem Unternehmertum, weil es da auch um Finanzen indirekt und direkt geht, kann sehr hilfreich sein. Und ich würde hier tatsächlich deutlich mehr drüber nachdenken. Also nicht den ETF-Anteil, das ist voll okay, 50%, aber den Einzelaktienanteil etwas mehr zu streamlinen. Meiner Meinung nach, zumindest. Aber in welche Richtung, sei jetzt mal dahingestellt, weil ich denke, das muss man dann nochmal selber sich überlegen. Weil ich finde, das macht halt irgendwie jetzt so nicht Sinn, wenn er eh den ETF-Anteil erhöht, aber trotzdem 40 bis 50 Titel möchte. Mit dem Background, den er uns hier beschrieben hat, hier in seiner Mail.
Das stimmt. Good point, ja. Wo du da so mit dem Finger drauf zeigst, macht es auf jeden Fall Sinn. Weil nur mit weniger Titeln, also Einzelaktien, hast du halt dann auch die Chance, im Prinzip den breiten Markt outzuperformen. Von daher würde er die Wahrscheinlichkeit natürlich erhöhen, wenn er da ein bisschen genauer auf seine Einzelaktienauswahl schaut, die Anzahl runterbringt und den ETF als Anker sozusagen, als Marktanker neben dran sitzen hat, wodurch dann nicht alles schief gehen kann. Aber es halt immer, muss halt entscheiden, ne? Ob man sich das zutraut, die Aktien auszuwählen, die dir dann auch die leichte Outperformance eben über die Jahre bringen.
Jason Stone schreibt noch gerade, Respekt, ich finde es doch leicht demotivierend, wenn man solche Extremzahlen sieht und man selber quält sich seit Jahren und hat gerade mal einen Bruchteil davon. Also ich kann das nachvollziehen teilweise, so. Hier vielleicht mein Take on it. Und vielleicht nachher kannst du auch dein Take, Johannes, hinpacken. So für mich, auch immer in Vergangenheit, also ich habe früher so ein Dividendensammler, hieß der Blog. Den gibt's, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, den gibt's nicht mehr, weil er sich geschieden hat und dann, keine Ahnung, den gibt es einfach nicht mehr, leider Gottes. Aber Dividendensammler war einer der Blogs, den habe ich sogar vor Tim Schäfer gefunden und durch ihn dann Tim Schäfer gefunden. Und der hatte damals auch irgendwie ein Depot mit ein paar hundert K, 200.000-300.000 Euro, ist ein Deutscher gewesen. Ich weiß auch nicht mehr, wie er in sein Name war, aber noch Dividendensammler hieß der Blog. Und ich weiß noch, ich hatte damals, da war ich in der Lehre und da habe ich irgendwie, was habe ich da verdient? Ich glaube irgendwie 800, 900 Franken oder knapp 1000 Franken pro Monat, irgend sowas in der Lehre. Und mich hat das nur motiviert, so eine hohe Summe zu sehen. Ja. Und ich habe relativ lange von diesem Zeitpunkt eigentlich gebraucht, irgendwie 3 Jahre für die ersten 100k. Vielleicht ist das für mich lange, für andere ist es kurz, aber es ist, sei einfach mal dahingestellt, ich fand das immer sehr motivierend. Wenn ich heute jetzt zum Beispiel, das gibt es nicht so viel öffentlich, aber es gibt es auch vor allem im englischsprachigen Raum, wenn ich heute zum Beispiel ein 6 oder ein 10 Millionen Depot sehe, dann denke ich mir genau das Gleiche, weil das ist ja immer noch, das sind völlig andere Dimensionen. Ich hatte damals irgendwie 5.000 oder 10.000, habe auf ein 300.000 Depot geschaut. Das ist wie wenn du heute, oder wenn ich jetzt heute genau auf, also immer halt das 10, 20, 30-fache gucke. Und mich hat das immer motiviert, um zu schauen, was kann ich machen, um auch dahin zu kommen? Ist es möglich, mit dem Weg, den ich gerade gehe, und wenn nicht, was kann ich tun, um so ein bisschen den Kurs anzupassen? Das ist wie so, wenn ich einen also weiß, wo ich hin möchte, muss ich ja nur den Kompass mit dem Wind abpassen und vielleicht den Kurs um 1-2 Grad ändern, damit ich weiß, dass ich in 3 Jahren nicht da lande, sondern irgendwo halt am richtigen Ort. Nicht irgendwie wie Columbus in Amerika lande und denke, ich bin in Indien oder irgend sowas, ja.
Was auch letztendlich ja nicht so schlecht war, in Amerika
nicht schlecht,
zu landen.
Aber ich meine einfach nur so generell, finde ich das also eher motivierend.
Die Ureinwohner schon.
Und finde es überhaupt nicht demotivierend. Das ist halt so wie, wenn ich mir jetzt auch überlege, oh, hey, Elon Musk oder Jeff Bezos, die haben auch riesen Portfolien. Nur weil die so große Portfolien haben, heißt das nicht, dass man sich dadurch dann demotiviert fühlt. Weil auch wenn du 100 Millionen Euro oder was weiß ich was hast, dann bist du halt immer noch ein Fliegenschiss gegen 100 Milliarden, weißt du? Was sagst du dann denen? Sind die dann auch demotiviert? Also das kannst du ad absurdum spielen, dieses demotiviert sein. Weißt du, wie ich meine? Wenn du dich nach oben hin vergleichst. Und ich finde, dieses nach oben hin vergleichen sollte Motivation einfach geben, weil, also die Situation bleibt ja trotzdem dieselbe. Ändert ja nichts an der Sache, faktisch gesehen.
Ja, und ich glaube, man muss sich auch immer wieder klar werden, das ist auch das, was du in anderen Videos manchmal thematisierst, die Probleme, die man so grundsätzlich, die einem dann im Leben begegnen, sind halt auch die gleichen, nur auf einem anderen Level. So, du hast halt, also letztendlich, das ist eine Zahl, wo ich auch denke, ja, krass, das ist viel, so. Aber ich sehe es relativ neutral dann doch. Also ich finde es dann einfach spannend, da mal auch Einblick zu bekommen, wie da investiert wird, wie da entschieden wird. Und ich glaube jetzt, wenn man noch mal, wie du gerade gesagt hast, so ein Elon Musk-Portfolio oder so, ich glaube, das sieht noch mal anders aus, weil da wird wahrscheinlich ein sehr, sehr viel größerer Teil einfach Tesla und seine Unternehmen nehmen. Ja. So ein Twitter. Riesen. Da, ja, genau, da, also was würde man da mit so bezüglich Klumpenrisiko ist halt auch was anderes, wenn dein eigenes, wenn du die Aktie deines eigenen Unternehmens zu einem so extrem großen Teil im Portfolio hast, das haben halt auch nicht viele. So, also
Ja, kommt halt also generell so drauf an. Ich meine, jetzt hier in dem Case ja wahrscheinlich auch. Also mehr als die Hälfte wird wahrscheinlich in seinem Unternehmen stecken oder in der Beteiligung vom Unternehmen.
Ja.
Also so generell.
Ich glaube halt, hat, also ich meine, oder glaubst du, dass Elon Musk hat so ein ganz normales, breit gefächertes Aktienportfolio noch?
Ich glaube,
ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Weißt du,
vielleicht so für 1 Milliarde so ein
Safety-Net. Ja, das kann sein, ja. Ja, okay, ja, Gott, doch, gut, ja.
Weißt du?
Das, genau.
Kann ich mir nicht vorstellen, dann irgendein Trust Fund auch für seine Familie und so, also kann ich mir nicht vorstellen, dass er das nicht hat. Vielleicht nicht für sich selber, für seine Familie straight up.
Ja.
Seine Kinder und so.
Ach, das wäre was, so Elon Musk einfach so in meinen...
So low-key, 1 Milliarde wurde mal so dort, so weißt du.
Ja, bitte, bitte. Ich freue mich aber auch, guck mal, was ich mir gedacht habe, als wir uns dieses Portfolio angeschaut haben, ist eine Menge Geld in den FTSE All World geflossen. Wir profitieren alle davon. Mal ganz ehrlich, soll so viel Geld wie möglich in diesen FTSE All World reingepackt werden. Jeder, der da rein investiert und jeder, der in den breiten Markt investiert, profitiert da indirekt davon. Also ich habe da gar nichts gegen und finde das eigentlich richtig nice. Fühle ich mich dadurch demotiviert? Ich glaube nicht, weil ich jetzt weniger, also das Ding ist, wenn du deine Arbeit gerne machst und dir vorstellen kannst, es bis zum Renteneintritt zu machen und du dich relativ safe fühlst, so dass du gut um die Runden kommst, sei es mal so, vielleicht auch besser um die Runden kommst, dann ist doch alles fein. Also wenn du dann monatlich was zurücklegen kannst und dann abschätzen kannst, okay, so und so viel Dividende kann ich dann rechnen mit 67, 65, was weiß ich, vielleicht wenn wir mit 70 in Rente gehen oder was weiß ich, wie lange wir arbeiten, scheißegal. Wenn die Zahl dann stimmt später in 30, 40 Jahren, dann ist doch alles gut. Also da brauche ich jetzt dann auch nicht jetzt mit 26 unbedingt die Millionen, auch wenn es natürlich nice ist. Ja, ganz ehrlich.
Du kannst halt nice. Geile Rechenbeispiele machen, weißt du? Ja,
total.
Also ich meine, so generell, also ich kann nachvollziehen, warum es demotiviert, besonders wenn du halt dann siehst, ah okay, ist das jetzt eine jüngere Person jetzt hier, wie der Jason Stone schreibt. Ich glaube, der Jason ist, soweit ich weiß, nicht, also er ist älter als 26. Ich meine, ich bin auch älter als 26. Du ja auch. Und also ich kann es schon nachvollziehen auf eine gewisse Art und Weise, aber das Ding ist halt, man muss dann halt verstehen, ich meine, wenn die Story von Tim so passt, dann ist er halt eigentlich schon seit Anfang an gefühlt Anfang 20er, seit 5-6 Jahren schon Unternehmer gewesen und wahrscheinlich dann auch nicht großartig lang angestellt gewesen, und bei ihm hat es halt gut geklappt mit seiner Familie. Ist halt ein ähnlicher Werdegang, ist vor allem im völlig anderen Bereich wie ich. Ich habe mich auch mit 22 mehr oder weniger abgekoppelt aus dem Corporate Life und bei mir hat es halt auch irgendwie geklappt. Und das Ding ist halt einfach, du wirst diese Zahlen und diese Summen, die wir jetzt hier gerade sehen, klar, hier war glaube ich auch noch irgendwas mit Schenkung und Erbe im Spiel, aber generell solche Zahlen wirst du, wenn du jetzt die ganzen 600.000, 700.000 nicht geerbt hast, wirst du nicht zu sehen bekommen, wenn du nicht unternehmerisch tätig bist und oder wirst und zu einem gewissen Grad Leverage in Form von, sei das Mitarbeiter, Skalierung und so weiter, bekommst, ja. Das funktioniert generell als Angestellter nicht und erst recht nicht, wenn man noch Anfang oder Mitte 20 ist, ja. Muss man fairerweise hier einfach sagen. Klar gibt es vielleicht die ein oder andere Ausnahme, aber ich würde mal behaupten, das sind sehr überschaubare Ausnahmen. Ja. Also das noch so als Punkt. Und jetzt würde ich tatsächlich sehr gerne die Sparrate von ihm nehmen. Die ist nämlich, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, 12.000 Euro pro Monat, also Sparrate, Investitionsrate, die er über dieses Jahr noch machen möchte. Nehmen wir jetzt mal an, er würde das jetzt relativ lange schaffen, diese Sparrate. Sagen wir mal, er schafft das bis so mit 40, also noch die nächsten 40 Jahre, bei ungefähr 7% pro Jahr mit 663.000, ja.
Oha, jetzt wird's wild.
Und auf was für eine Summe kommen wir dann mit 40? Ach, jetzt wird's wild. Wir kommen auf 5,2 Millionen mit 40.
Okay, ich hätte gedacht mehr.
Nee, weil das Ding ist ja, jetzt hört er auf, mit der Sparrate und lässt jetzt einfach, gibt alles aus, was er verdient, aber die 5 Millionen, ja, die 5,2 Millionen, die lässt er drin. Und die lässt er weiter wachsen. Und zwar bis er in Rente geht, nochmal 25 Jahre zu 7%. Ja, 40 ist er, 25, nee, 30 Jahre, weil man wird erst mit 70 in Rente gehen in unserer Generation so. Bis 70.
Also du hast bis 30 die Sparrate von 12.000.
Nee, bis 40. Und dann hast du nochmal 30 Jahre bis 70, weil dann ist Rente.
Ja.
Und du
gibst
alles aus, du hast keine Sparrate mehr, sondern die 5,2 Millionen und halt 30 Jahre zu 7%. Da hat der liebe 42 Millionen.
Ja, ja, da kommen wir in eine Gegend, genau.
Ja, ja, und das Ding ist,
einfach irgend sowas mit 50 oder 60 hätte ich in den Raum
das
geworfen,
Ding
so,
ist,
wenn er in Rente geht so, und die 12.000 weiterführt. Aber er muss die 12.000 ja nur weiterführen bis 40.
Ja,
ich
genau.
Hätte jetzt geschätzt,
also,
wenn er die 12.000 bis.
Also,
Rente
wenn er die 12.000 durchzieht bis 70, also wenn er wirklich ein Hustler ist, dann kommt er halt auf 57 Millionen. Kommt jetzt also auch nicht mehr darauf an. Ob 40, 57, 60 Millionen, das juckt ja auch nicht mehr. Ich will an dieser Stelle nur sagen, das ist ein super weirdes Rechenbeispiel und Leute werden sich denken, Digga, das wird doch gar nicht klappen, 60, 50 Millionen, 40 Millionen, 20, 30 Millionen. Aber das Ding ist halt,
theoretisch,
also, nee, die meisten Menschen, die halt wirklich so Dicker oder sogar Hektar Millionäre werden, also die dann neunstellig Vermögen haben, die kriegen dieses neunstellige Vermögen erst, wenn sie halt irgendwie 50, 60, 70 oder Großvater oder Großmutter sind. Warum? Weil genau das, was wir uns gerade ausgerechnet haben. Schaut euch mal die Kurve von Warren Buffett an. Ich glaube, bis er die erste Milliarde hatte, es gibt ein richtig krasses Bild. Das ging richtig lange. Und der hat jetzt ja 130 Milliarden, ja, wohlgemerkt. Ja, das ist das Bild. Der hatte die erste Milliarde, das sieht man jetzt so schlecht, Jesus. Ich sag's dir, Johannes, dann musst du es nicht lesen, weil es so klein ist. Der hatte die erste Milliarde erst mit 56. Erst dann.
Krass, krass.
Und der hat dann die restlichen 130 Milliarden dann erst mit 90 hingetackert. Ja. Also der ist bis und mit 55 oder 54 noch nicht mal Milliardär gewesen.
Okay? Wow.
Er war, jetzt einfach mal, halten wir uns das mal kurz fest, er war mit 26, hatte er 140.000, okay, mit 30 die erste Million. Klar war das früher was eine andere Summe mit Inflation, aber bleiben wir einfach mal bei diesem Beispiel, okay. Die Zahlen bleiben gleich, die Kaufkraft nicht, okay. Das heißt, der liebe Tom, der ist jetzt schon mit 26 rein zahlentechnisch da, wo der Warren Buffett wahrscheinlich mit 32 gewesen ist, exklusive Inflation, wir reden nicht über Kaufkraft. Das heißt, das, was halt wirklich passiert, passiert halt erst so mit 60. 50, 60 plus, wenn du schon so früh anfängst, wie ein Warren Buffett. Und das ist das, was ich halt meine. Mit 70 ist es, mit 70 hat er schon 36 Milliarden, der liebe Warren Buffett. Ja? Und das ist eben so dieser Punkt, warum ich diese Hochrechnungen so liebe, weil Warren Buffett oder auch alle anderen, auch ein Charlie Munger, alle diese wirklich krassen Milliardäre oder auch von mir aus, die halt wirklich viele Millionen haben, ihr müsst verstehen, wenn jemand von Anfang an investiert hat und immer weitergemacht hat und eine gescheite Strategie hat und das mit 20 angefangen hat, wenn diese Person heute 40, Mitte 40 oder 50 ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, wenn sie gut verdient hat, dass sie zwischen 5 bis 10 Millionen oder mehr an Vermögen hat. Nur weiß man das nicht, weil nicht drüber geredet wird, okay? Das ist so ein wichtiger Punkt, den ich hier einfach nochmal reinpacken möchte. Darum gibt es ja auch diese Hausmeistergeschichten. Der hat da dann 8 Millionen, nachdem er und hat das dann gespendet, weil er keine Erben hatten und so weiter. Diese Stories kennt man. Ja. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt diesen Weg gemacht, habt aber noch gleichzeitig gut verdient, also sehr gut verdient. Da hast du nachher nicht 8 Millionen, sondern 20, 24 Millionen. Ja, weil du mehr sparen und mehr investieren konntest.
Genau. Ja. Und dann muss man noch überlegen, genau, der Warren Buffett, der hat da richtig angefangen, also sein Portfolio ist da richtig hochgeknallt, wo andere überlegen, normalerweise in Rente zu gehen.
Genau.
Und er ist ja nicht in Rente gegangen, ja.
Nee, also ja, also ich meine, er in Rente gegangen ist, hat er halt seine 4, 5, 6 Milliarden gehabt, also.
Ist er überhaupt in Rente gegangen?
Das ist schon. Sehr wild.
Ja. Ja, aber er ist ja offiziell ist er doch nicht in Rente, der Warren Buffett,
Nee,
oder?
nee, 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 nee. Naja, aber ich meine einfach, sein Renten mit 66 hatte er 17 Milliarden. Also, ist schon wild.
Ja, da geht's
So.
erst richtig los, ne?
Ja, da startet er erstmal richtig durch, weißt du? Da hat er
Ja.
erstmal so ein Zehntel, einer nochmal verzehnfacht knapp in den nächsten 25 Jahren und so läuft das dann halt. Ja.
Ja. Und mit 90 bist du dann Multimillionär, also
Nee, aber.
Multimulti.
Also so, nochmal zurück auf das. Das kann man natürlich mit x-beliebigen Zahlen durchspielen. Ich glaube, wir hatten das ja auch mal angesprochen, warum die ersten 100.000 so wichtig sind. Wenn man die mit 30 hinbekommt und 40 Jahre Anlagezeitraum hat und nichts mehr sozusagen dazu spart, dann hat man ja 1,6 Millionen bereits. Am Ende der Anspar, ohne Steuern und so weiter. Also 100.000 mit 30 investiert für 40 Jahre sind 1,6 Millionen. Ja, zu 7%. Und das ist halt dann auch wieder so ein Punkt. Je früher du halt dieses Ziel erreichst, umso weniger musst du nachher im Nachgang an Energie aufwenden, um halt diese Ansparsumme zu erreichen. Und je mehr du halt am Anfang gleichzeitig Gas geben kannst, umso mehr kommst du dann in so Regionen, die dann utopisch klingen, aber in der Realität dann möglich sind. Wie jetzt zum Beispiel hier in diesem Fall. Wenn er so weitermacht. Und dann musst du bedenken, er hat dann noch die Immobilien, die ja auch eine Rendite abwerfen. Also, das ist dann schon ganz tricky.
Ja, aber das mit den ersten 100k, das ist mir gerade auch heute, ich habe auf YouTube habe ich wieder ein Video gesehen, was mich auch daran erinnert hat, vom lieben Geldschnubbi, dass im Prinzip die Prioritäten so gesetzt werden müssen, dass man echt die Sparquote raufnimmt und weniger jetzt auf Rendite an sich. Ne, auf die Rendite setzt, sondern die hohe Sparquote macht es am Anfang und dann
Genau.
läuft es halt ab den ersten 100k läuft es dann einfacher.
Bis halt dann irgendwann halt die Rendite deutlich mehr ist als das, was du halt ansparen kannst. Weißt du? Das ist dann halt so ein bisschen das andere Ding. So als Schlussfazit vielleicht noch fürs Portfolio. Ich persönlich würde jetzt zum Beispiel mich auch noch mit dem Thema Optionen beschäftigen. Das Depot ist definitiv groß genug.
Stimmt.
Thema Covered Calls, Cash Secured Put könnte ein großes Thema sein. Da sehe ich es locker möglich. Nehmen wir an, 50% sind in Einzelaktien. Das sind dann ungefähr 300.000 jetzt bei dieser Depotgröße. Oder halt 400.000, wenn es 800.000 groß ist. Da kannst du auf den Einzelaktienanteil nochmal vielleicht 1% pro Jahr, 1,5% locker rausholen mit Cash Secured Puts, Covered Calls, wenn du dich da einliest. Die Positionen sind teilweise auch schon gut da. Ich meine, Microsoft hat da 70 Stück, fehlen also noch 30. Dann könnte er da Covered Calls machen. Bei Alphabet könnte er es schon. Wenn er 10 noch dazu kauft, kann man sogar zwei Optionen schreiben. Also da würde ich mich vielleicht ein bisschen reinfuchsen, gucken, wie, wo, was der Markt da möglich macht. Denn da kann man halt einfach nochmal zusätzlich zu den Dividenden nochmal ordentlich Cashflow generieren und nochmal 1% oder 1,5% auf 400.000 zum Beispiel sind halt auch nochmal 4.000 bis 6.000 extra Cashflow, der reinvestiert werden kann, gerebalanced werden kann. Oder eben, wie er auch selber angesprochen hat, Thema Rohstoffe, würde ich aber nur als Absicherung sehen und jetzt nicht irgendwie als Renditeobjekt sehen, wenn man das wirklich möchte. Ich habe es auch drin, aber ist nicht für Rendite da, meiner Meinung nach.
Ja. Und je nachdem, wie eilig man es hat, ne, ist der Anteil dann größer oder kleiner. Also je eiliger man das hat, das Portfolio hoch zu
Hoch zu
pushen,
hasseln.
hoch zu hasseln, genau. sag mal, habe ich wieder Probleme mit dem Chat
Also,
oder ist
Ralle Capital schreibt gerade, es gehören
der
auch.
aufgestelltes Depot?
Nee, er schreibt, ja genau, gut aufgestelltes Depot, aber er hat noch zuerst geschrieben, es gehören aber auch Tech-Werte ins Depot. Breit
Okay.
streuen halt nicht nur Dividendenwerte, das hat er ja drin. Gut aufgestelltes Depot, aber es fehlt Nvidia. Ja, also, ich weiß halt nicht, ob
Ah,
man
ja.
jetzt noch in Nvidia reingeht. I really don't know, aber wir sind auch wieder kurz vor $700. Also es ist wirklich geisteskrank so gerade aktuell. I really don't know. Ich bin selber so ein bisschen maximal verwirrt gerade auch.
Glaube ich.
Ja,
So
also
ein
ich habe mir
Brainfuck,
schon
wenn
so
man da
wirklich
drin ist.
überlegt, jetzt irgendwie so 10% von der Position, also einfach mal so irgendwie 7, 6 oder 8K rauszunehmen und Schichten, aber irgendwie dann doch noch nicht gemacht bisher, weil ich einfach keine Zeit hatte, so dumm sich das auch anhört. Weil ich ja auch gleichzeitig noch andere Dinge gerade mache und lieber die Verlierer rauskicke und die umschichte mit dem Frühjahrsputz. Also, ja, schwierige Angelegenheit.
Ja, ja, aber stimmt, mit so ein bisschen Gewinn kann man dann so eine nächste Next-NVIDIA-Möglichkeit-Position aufmachen.
Ja, aber das Problem ist halt immer Opportunitätskosten. Also zum Beispiel, nimmst du jetzt die 10k locker aus deinem guten Wert oder nimmst du lieber die 10k, die du eh locker nehmen möchtest, aus deinen Rotzwerten?
Ja, erstmal die 10k aus den Rotzwerten.
Genau, und das ist halt dann so mein Ding.
Ich bin noch nicht klar darüber.
Genau, weil da habe ich jetzt noch theoretisch irgendwie 10 bis 15k offen. Je, also für die, die ich unsicher bin, 10 bis 15k und nochmal 10k von den wirklich Rotzwerten, die eh rausfliegen. Das heißt, da muss ich zuerst freischaufeln. Und ja, wir gehen auch direkt in die Q&A-Runde.
Mhm.
Ja, also ich finde es gerade aktuell ein schwieriger Markt im Sinne von, ja, was soll man jetzt machen? Ja, also es ist halt wirklich sehr wild. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Johannes. Ich habe seit Anfang des Jahres 7,3% plus. Das ist einfach nur sehr wild. Also das ist einfach nur ganz, ganz krasse Kacke. Und ja, es ist wirklich sehr wild. Kacke. Ja, und irgendwie knapp 50.000 einfach plus. Es ist so, what the fuck? Es ist so, ich habe in diesen zwei oder in diesen einem Monat und 5 Tagen nicht mal die Möglichkeit gehabt, so viel zu investieren. Also das geht gar nicht. Oder zumindest jetzt in meiner jetzigen Position. Das geht gar nicht.
Ja. Das ist ja der Sinn.
Ja.
Das ist der Sinn der Sache. Ja. Also so krass bin ich nicht dabei. Ich gucke gerade Portfolio 4,2, wenn ich es richtig eingestellt habe, vorausgesetzt. Ne?
Ja.
Gesamtportfolio mit auch den Verrechnungskonten und so weiter, Tagesgeld und so für 3,5 und Portfolio insgesamt 4,2. Aber da würde ich dir offscreen, würde ich dir nochmal fragen, ob ich da alles richtig eingestellt habe, besser ist.
Da habe ich tatsächlich sogar 9,3 und 9,1 auf meine einzelnen Depots.
Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht.
Das so, nicht sogar schlecht. Das U-Depot ist sogar leicht besser, da ist Meta drin. Obwohl im Swissquote-Depot Nvidia drin ist, ist mein U-Depot um 0,2% besser. Da ist keine Nvidia drin.
Ja, also siehst du, ich
hab für all die Schlawiner, die sagen, ich habe nur die Performance wegen Nvidia, das stimmt zu einem gewissen Grad, aber mein U-Depot zeigt ziemlich gut, da ist keine einzige Nvidia-Aktie drin, da bin ich sogar insgesamt besser overall. Prozentual zumindest.
Ja, guckt euch ab, was der Thomas im U-Depot einfach hat. So. Aber ja, ich hab leider nicht Nvidia dabei und Meta halt viel zu gering.
Was hast du dort einfach eine Aktie gekauft, glaube ich, oder was war das?
Ja. Ja, ich habe eine Zock-Aktie gekauft.
Da hätten sich ein paar Zock-Aktien gelohnt.
Ja, auf jeden Fall.
Ich sag ja, der Zock muss sich lohnen. 1-2% vom Depot, ansonsten lohnt sich die Geschichte nicht.
Ja, ist genau eine gewesen. Zu 188,26 Euro.
Jason Stone fragt, wie ist mittlerweile die Meinung über NFTs? Die sind ja extremst eingebrochen. Ich glaube, NFTs sind ihrer Zeit zuvor gekommen und also zu dem Zeitpunkt, wo die NFTs rausgekommen sind, gab es gewisse Dinge nicht oder noch nicht, die es jetzt heute schon gibt mit AI und Bildgenerierung. Also vielleicht muss ich hier kurz ausholen. Also generell ist ein NFT schön und gut, aber das Problem bei einem NFT ist, wenn du es zum Beispiel auf Spiele übernimmst, musst du theoretisch diesen NFT für jedes Spiel selber designen. Ein 3D-Objekt mit Bilder und alles Mögliche. Wenn du eine Waffe oder irgendein Item hast, das du grenzübergreifend überall verwenden willst, musst du das ja jemanden haben, der das designt. Früher ging das nicht, heute würde das gehen mit AI, dass du halt das Design angepasst hast. Du hast dann halt bei deinem NFTs immer ein Prompt, das ist ein Schwert mit whatever oder halt was auch immer das NFT wäre. Und es wird dann halt immer Echtzeit über AI generiert, dass es dann auch passt dort, wo du es verwendest. Aber immer ähnlich genug aussieht, wegen dem Prompt mit Seeds und so weiter. Das Problem dabei jetzt ist, wenn das zu früh gekommen ist, Leute haben negative Erfahrungen, bis das wieder dann wirklich funktionieren kann, braucht jetzt nochmal noch etwas länger, weil die Leute schon negative Erfahrungen gemacht haben. Ja. Also ich glaube, NFTs sind ihrer Zeit zu früh oder voraus gewesen, ähnlich wie auch damals so gab es auch schon so Handys und solche Geschichten, die sind viel zu früh rausgekommen, so mit Touch. Und dann erst irgendwie Jahre später oder ein halbes Jahrzehnt später, als dann das iPhone rausgekommen ist, ist es wie eine Bombe eingeschlagen. Also manchmal sind gewisse Technologien und Dinge einfach ihrer Zeit voraus und die andere Technologie muss da erstmal noch nachrücken. Und das sehe ich jetzt zum Beispiel an der Apple Vision Pro. Ich glaube, die Apple Vision Pro ist zwar ein extrem teures Produkt, wird aber so viel zur Massentauglichkeit und Massenakzeptanz beigeben, was Meta wahrscheinlich niemals schaffen würde oder geschafft hätte in den kommenden 2, 3, 4, 5 Jahren, dass wir wirklich auf ein nächstes Level kommen könnten und NFTs wieder dann Bedeutung bekommen würden. Aber nicht so, wie wir es vorher gekannt haben, dass es im Prinzip Pump and Dump ist, sondern wirklich, dass sie einen echten Nutzen und einen echten Zweck haben werden.
Ja. Mhm. Sowas wie virtuelles Land vielleicht, oder? Im Metaverse.
Nee, oder, das nicht unbedingt. Nee, ich meine jetzt, so meine ich das also gar nicht. Nee, ich meine jetzt zum Items Beispiel, so? nee, das meine ich jetzt nicht. Ich bin der Meinung, das, was als allererstes kommen wird, ist die Tokenisierung der echten Welt für Mixed Reality. Das bedeutet, wenn mir diese Immobilie hier gehört, dann gehört mir die Immobilie und das Land und halt das Gebäude, was ich drauf baue. Gleichzeitig werde ich aber eine digitale Version davon auch besitzen, halt über eine NFT-Tokenisierung oder was auch immer das sein wird, ja. Und das Ding ist, ich kann das zwar mieten, zum Beispiel die physische Location, das heißt aber noch lange nicht, dass ich auch die digitale Location miete. Und die digitale Location wird dann, sei das jetzt über Brille, über Kontaktlinsen oder whatever geaccessed und da kannst du halt Werbung drüber schalten, du kannst dann halt alles drüber machen. So Billboards, die werden dann digital letztendlich sein. Verstehst du?
Noch nicht nee. Ganz, nee. Also es gibt eine physische Version, ist klar. Und dann gibt es noch eine digitale Version.
Genau, also
von
für was?
Von demselben Haus.
Genau, von demselben Haus, das du dann besitzt und die Kontrolle hast. Du kannst dann das auch als Werbefläche digital verkaufen, wenn du das möchtest.
Ja, und all die Leute, wenn jemand mit Brille vorbeiläuft, der kann das dann sehen.
Genau, ja. Und der sieht dann aber etwas individualisiert.
Ja.
Und sehen ja logischerweise nicht alle das Gleiche, weil das ist ja dann nicht der Sinn davon. Ja.
Mhm. Ja.
Das wird dann so zuerst in diese Richtung gehen. Ich glaube noch nicht, dass wir so weit sind, dass wir jetzt rein nur digital Dinge machen werden. Das haben wir jetzt ja schon gesehen, dass das noch nicht so nah, also dass das noch nicht so nah ist. Es wird zuerst Mixed Reality at Scale geben. Du musst dir mal so auch Apple Vision Pro. Genau, du musst dir mal so Apple Vision Pro einige oder zieht euch mal so einige Videos rein. Aktuell, das ist schon echt krass. Und ich habe ja auch eine Meta Quest 2, die 3 noch nicht. Aber das ist halt schon nochmal ein ganz anderes Level. Ja. Das ist schon nochmal wirklich ein ganz, ganz anderes Level, finde ich jetzt persönlich. Es geht mir jetzt nicht um die Grafik, also es geht mir rein um die intuitive Nutzung dieser Devices und wie ich mit dem Device interagiere. Also zum Beispiel die Meta Quest, die ist schon ganz okay, aber die ist noch etwas mühsam zum Steuern. Das ist nicht so locker flowig, weißt du?
Ja, ich glaube, das sind sie alle, oder? Auch die Apple Vision Pro hat, glaube ich, noch Kabel hinten dran, oder?
Nee, also das eine Kabel, nee, um das geht's nicht. Das ist ja völlig egal, ob das Kabel dran hat. Es geht um die Steuerung und die Nutzung und wie du mit dem halt Device interagierst, mit dem Betriebssystem. Das ist jetzt mittlerweile mit der Apple Vision Pro viel, viel, viel intuitiver. Noch nicht perfekt, aber viel, viel intuitiver als jetzt auch schon mit einer Meta Quest 2. Die 3 habe ich jetzt noch nicht probiert, darum kann ich es da noch nicht sagen, aber das ist schon echt krass.
Ja. Ja, wahrscheinlich musst du halt auch einfach dann die richtigen NFTs, ne? Also wahrscheinlich nicht jeder NFT wird dann, also Moon gehen, so, sondern muss dann halt wahrscheinlich auch schon gucken, welche Sinn machen, wie immer, oder?
Also allgemein würde ich jetzt überhaupt gar nicht in NFTs investieren.
Ja, aber grundsätzlich ist wahrscheinlich eher schon so wie mit Aktien, es gibt halt so ein bisschen die Penny-Stocks, so. Die werden dann vielleicht auch, sind dann eher die Gehypten, so. Wo man dann auf Webseiten manchmal liest, hier so, das ist der nächste Hit hier, da haben wir gelesen, die ganzen Studien, die sagen, dass in Afrika diese Mine, die wird moon gehen, da ist viel zu wenig prognostiziert, weil da ist so ein großes Vorkommen, das ist noch gar nicht eingepreist im Markt. Und wenn das erstmal rauskommt, dann ist die nicht mehr 20 Cent, sondern mindestens 10 Euro wert, und dann werden sie alle in die Röhre schauen. Und genau.
Aber ich würde generell nicht
So
in
ist es dann
NFTs
vielleicht auch
aktuell
mit
investieren. Ist
NFTs.
immer noch zu früh. Also so, die sind einfach zu früh, die waren ihrer Zeit oder sind ihrer Zeit noch voraus, meiner Meinung nach zumindest. Aber eben, das ist halt auch so ein bisschen Hindsight-Bias letztendlich.
Wie das Metaverse ist auch noch ein bisschen früh. Also, das ist halt auch so eine Nerd-Geschichte im Moment noch. Aber das wird wahrscheinlich schon kommen. Also, also
Oh,
hat er großes
100%.
Potenzial. So kannst du dich komplett in dieser virtuellen Welt einfach verlieren. So. Und dann wird auch
100%.
dieser Wunsch, ne, dass man sich, wird ja auch häufig diskutiert, so wann erfindet man das Beamen, ne? Und dann sage ich, im Prinzip geht es durch genau dieses Metaverse, kann man sich beamen in dem Sinne, in einem Raum gemeinsam zu sitzen, obwohl man tausende Kilometer
Also
voneinander
was
entfernt
super
ist.
weird ist, ist Neuralink. Die haben jetzt ja den ersten, die erste Person, glaube ich, jetzt operiert. Ich habe mir so ein Video reingezogen. Das ist ja auch die Firma von Elon Musk. Das
Ja.
sind, glaube ich, bei Neuralink sind das, ich glaube, 1000 oder 2000 so mini, ganz dünne Dioden oder so, die 2 mm tief ins Gehirn an eine Stelle reindocken. Das ist so krank, was die damit alles machen werden können oder was das Potenzial davon ist. Und also da musst du ja nicht mehr beamen, weil da kannst du theoretisch direkt einfach in eine virtuelle Welt dich reindocken, ohne Brille, ohne gar nichts, weil es ist ja schon auch die Rede davon, oder zumindest, dass man auch also Blinde sozusagen heilen kann, indem dass man einfach eine Kamera halt, also das Kamerasignal ins Gehirn rein sendet, weil letztendlich sind das nur elektrische Signale, also das ist wirklich richtig krank, also I really don't know, falls das wirklich alles in den nächsten 100 Jahren passiert, das, also dann ist Beam die geringste Sorge, weil dann ist einfach so, man aktiviert das kurz und ist halt dann irgendwie in einer digitalen Welt und kann theoretisch sogar auch, denke ich mir zumindest, müsste rein von der Logik gehen, zum Beispiel dort einen Tag verbringen und in der echten Zeit ist es dann vielleicht eine Stunde oder so. Oder keine Ahnung. Weißt du, wie ich meine? Das müsste theoretisch ja möglich dann auch sein, weil du erlebst das ja gar nicht physisch. Es sind ja nur
Könnte
Signale, die
sein.
ins Gehirn reingepumpt werden und das geht ja dann, das ist ja das irgendwie das Verrückte, das geht dann in Richtung Träumen dann auch. Das ist ja im Prinzip dasselbe. Einfach, dass es halt gesteuert wird. Weißt du? Das ist schon super weird. Das ist sehr
Oh
weird.
ja.
Aber
Oh
das
ja.
ist, das ist wirklich, da wird dir das Gehirn aufgekattet hier so ein bisschen und dann werden dir wirklich echt so Dioden reingeplanscht mit so einem
Auch
Hightech-Computer.
per Roboter, genau, weil der
Genau. Super
sauber arbeitet.
Präzisionsroboter, ja.
Ja. Naja, das wird total, total verrückt. Aber also, wie du hast gerade 100 Jahre gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es noch schneller geht, aber schauen wir mal.
Ja, nee, es
Ich
geht ja
meine.
um Massentauglichkeit. Du musst dir ja überlegen, es braucht
Ja.
100 Jahre, bis, wenn du dir überlegst, dass unsere Generation sich dagegen sträuben wird, dann muss die erstmal noch aussterben. Das geht 60 Jahre, bis dann wirklich alle in diesem System drin sind. Das, verstehst du, wie ich meine? In in 60, 70 Jahren werden alle, die geboren werden, direkt sowas schon abkassieren. Vielleicht durch eine Pille, keine Ahnung, durch whatever was. Und darum nach 100 Jahren hast du keine
Eine Pille
Generation
mit
mehr.
Nanobots.
Genau,
Eine Pille
ja.
mit Nanobots, die dir das
Genau,
Teil dann installiert im Hirn,
genau.
Alter. Genial.
Und dann hast du halt die Generation, also in 100 Jahren ist unsere Generation ausgestorben, praktisch oder fast. Das heißt, du hast niemanden mehr, der sich dagegen sträubt generell. Und das meine ich halt mit diesen 100 Jahren.
Ja. Naja,
Genau.
schauen wir mal. Sehr spannend auf jeden Fall. Muss man immer wieder sagen, ne? So ein Standardsatz von mir eigentlich in jeder Folge hier. Ich finde es sehr spannend, in welcher Zeit wir leben. Denn es passiert so wahnsinnig
Ich glaube, das ist
viel.
jede Zeit. Ich glaube, das ist so ein Bias. Weißt du?
Ja.
Glaub mir, das ist so ein Bias.
Das ist halt
Jeder.
echt so die Frage, ne?
Doch, das ist ein Bias. Also man
Also
denkt
jetzt halt, wenn
immer,
du.
man lebt in einer spannenden Zeit, glaube ich.
Na gut, das kann schon sein. Da müsste man halt echt mal die Leute fragen. Also ich könnte mir vorstellen, die letzten zwei Generationen, für die war das noch so. Die haben einige Entwicklungen wirklich in eben ihrem Leben noch mitgekriegt. Aber wenn du dein ganzes Leben auf dem Acker verbringst, irgendwie so 70, 60, 70
Ja, aber
Jahre
dann
immer das
hast du
Gleiche.
halt Krieg gehabt oder Bürgerkrieg, auch spannende
Hast du,
Zeiten in dem Sinn, weißt du? Also
ja,
spannend im Sinne von, es passiert was, oh shit, das ist einmal, weißt du, was ich meine?
okay, ja. Ja, ich habe jetzt gemeint im Sinne von Entwicklung der Menschheit. Ich habe nicht an Krieg gedacht. Sorry.
Krieg ist tatsächlich
Aber das ist definitiv,
eine der
das war äußerst spannend.
führendsten
Ja, das stimmt.
Entwicklungstreiber der, also der Menschheit. Also immer Krieg hat tatsächlich technologischen Fortschritt gebracht. Wenn man bedenkt, dass jede Technologie, die wir heute benutzen, basierend meistens auf Militärforschung entstanden ist, auch vom Ersten und vom Zweiten Weltkrieg, da muss man verstehen, und das finde ich etwas sehr makaber, aber das ist so ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, falls du Krieg hast, beschleunigt sich der technologische Fortschritt, weil du halt musst. Und wenn du aber keinen Krieg hast, dann bist du zwar immer noch schnell unterwegs, aber es könnte halt schneller sein, wenn du einen Konflikt hättest, was eigentlich völlig verrückt ist, wenn man sich drüber überlegt. Das Problem ist, es darf nicht so crazy Krieg passieren, dass man sich so krass auf die Fresse schlagt, dass man dann, also dass es nicht einen Gewinner gibt, sondern dass es dann beide verlieren. Dann war es das, weil dann ist wieder sowas wie ein Reset. Also es muss immer einen Gewinner geben, der nicht komplett vernichtet worden ist, weißt du?
Der das
Ansonsten.
Wissen aufsaugen konnte oder
Genau,
behalten konnte.
exakt. Oder davon profitieren konnte. Aber wenn sich beide so krass zerstören, dass du halt beides halt, also beides Verlierer sind, dann ist scheiße. Dann hast du wieder so ein Reset. Dann wirst du wieder 50 Jahre nach hinten geschmissen, weil so viel zerstört worden ist. Ja, also das ist eben so ein zweischneidiges Schwert.
Ja. Und selbst die Weltraumforschung, da das Rennen zum Mond, was ja auch viel hervorgebracht hat, ne, bei den Amis ganz speziell, das war ja auch, war das Kalter Krieg mit Russland. Die wollten, ja, haben sie ja da so ein Wettrennen geliefert, ne? Die beiden wollten ja die Ersten sein. Weil sie auch dachten, oh mein Gott, die haben dann da Möglichkeiten, mit denen können sie, vielleicht Möglichkeiten, mit denen können sie uns dann leichter vernichten oder so. Das war ja damals zu den Zeiten, wo das Rennen zum Mond stattgefunden hat. War das 67?
Doch, das
1967?
kommt hin, ja. Ungefähr, glaube ich. Bin mir jetzt nicht 100% sicher.
Ja, noch so nach dem Motto, oh Scheiße, der Russe kommt so.
Aber eben, das sind halt solche Geschichten. Was genau waren die großen Fortschritte vor 1000 Jahren? Ich weiß jetzt nicht genau, was vor
Ja,
1000
das ist
Jahren
halt das,
gewesen
was
ist.
ich auch mir gedacht
Also
habe,
das Ding
so.
ist halt so, heute kannst du halt easy sagen, ja, der Fortschritt von der ganzen Welt ist, weil halt alles so globalisiert ist und alles gleichzeitig überall irgendwie der Fortschritt ist. Aber ich denke generell früher, was waren die Fortschritte? Okay, einer ist irgendwo in Afrika auf die Idee gekommen, Ackerbau so zu machen. Das war ein großer Fortschritt für die Community dort. Dann, also es war jetzt nicht ein globaler Fortschritt in dem Ausmaß, das verstehe ich, na? Aber rein auf Community-Ebene kann es schon ein großer Fortschritt gewesen sein. Oder man hat angefangen, keine Ahnung, Kühe zu benutzen für Ackerbau, statt dass man selber irgendwie das Ding hinter sich hergezogen hat oder mit Hacken oder whatever. Also das sind ja, ihr müsst verstehen, Fortschritte basieren nur auf Effizienz. Okay? Wir machen nur Fortschritte, weil wir effizienter in dem werden, was wir machen. Wenn ein Bauer innerhalb von 2, 3 Jahren das Doppelte an Output mit gleich vielen Menschen hinbekommt, ist er doppelt so effizient geworden, ja. Das Gleiche passiert gerade jetzt auf der Welt. Was passiert? Meta kickt irgendwie 5, 6, 7, 8.000 Mitarbeiter. Sie haben jetzt weniger Kosten, aber mehr Gewinn, mehr Umsatz. Oh shit, sie zahlen jetzt Dividende aus. Sie werden effizienter. Ihr müsst nicht denken, dass diese Mitarbeiter es nicht gebraucht hat, sondern sie haben diese Mitarbeiter durch letztendlich AI und andere Tools und Automatisierung wegrationalisiert und irgendwann gemerkt, hey, wir haben 5, 6, 7, 8.000 Mitarbeiter, die wir gar nicht brauchen, um mehr Umsatz zu machen. Die kicken wir jetzt halt einfach raus, so am Ende des Tages. So kalt es auch klingt, das ist die Realität so am Ende des Tages. Und wenn man das verstanden hat, dass Fortschritt lediglich auf Effizienz basiert, sei das Effizienz in Energiegewinnung, mehr Energie, also mit weniger Aufwand generieren, ja, oder in kleinerem Raum mehr Energie kreieren, sei das jetzt mit Atomkraft, ja, das ist verhältnismäßig eine kleine Powerplant, die sehr viel Energie liefert versus wie viel Fläche bräuchte man für Windenergie. Es geht nur um Effizienz, okay, in alle Richtungen. Mehr produzieren mit weniger Input, mit weniger Kosten, effizienter produzieren, ja. Und das sind halt alles diese Punkte. Das heißt, das Ding ist natürlich, früher war diese Verdopplung nicht so krass, weil halt, wenn ein Bauer 10 Kilo Reis machen kann, jetzt kann er 20 Kilo Reis machen, ja, Pustekuchen. Aber wenn du heute innerhalb von ein, zwei Jahren verdoppeln könntest, die Reisproduktion von 100 Millionen Tonnen auf 200 Millionen Tonnen oder irgend sowas. Das wäre abartig geisteskrank, wenn du es innerhalb von einem Jahr schaffen kannst. Ja? Wenn du das mehrere Jahre hintereinander schaffst, dann ist das absolut crazy. Ich würde sogar behaupten, dass das vielleicht mal wieder möglich sein wird, aber nur in Wellen. Und das ist halt eben so dieser Punkt, wenn man versteht, Fortschritt ist letztendlich nur effizienter werden. Und es gibt Phasen, wo man mal wieder schneller effizient wird, also vielleicht das Doppelte, drei, vier, fünffache innerhalb von kurzer Zeit und wieder Phasen, wo man etwas langsamer oder langsamer effizienter wird. Also das ist zwar schon exponentielles Wachstum, aber halt so eine S-Kurve. Ich weiß nicht, wie man die sagt. Es gibt so einen mathematischen Begriff dafür auch, ja. Also du erreichst ein Plateau, bis du wieder exponentiell wächst, dann erreichst du nochmal ein Plateau und so weiter, ja. Und das heißt, das hat es immer schon gegeben, wird es immer geben. Und man muss sich da einfach hinein und zurückversetzen, ja. Also nur weil jetzt das Depot gerade nur um 10.000 wächst, weil man 100.000 investiert hat, heißt das noch lange nicht, dass das unnötig ist. Nein, dieses Wachstum von 10.000 im Jahr 2023 von 100.000 auf 110.000 hat es gebraucht, damit du in 40 Jahren von 10 Millionen auf 11 Millionen kommst. Oder? Also das ist wie wenn ich sagen würde, hey, das, was ich vor 40 Jahren gemacht habe, da ist gar kein Wachstum da gewesen. Nein, basierend auf diesen 10.000, die da gewachsen sind, habe ich jetzt von 10 bin ich auf 11 gekommen oder von einer Milliarde auf 3 Milliarden. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt, wenn wir auf das Warren Buffett Beispiel gehen. Das ist wie wenn du ihm halt sagst, okay, eigentlich alles, was du gemacht hast, bis du mit, keine Ahnung, 50 war ich unnötig, Digga, du hattest da nicht mal eine Milliarde. Nein, das, was er da gemacht hat, war genau der Grund, warum er jetzt 100 Milliarden hat. Okay, und das ist halt so ein bisschen so ein Punkt, wenn man das mal verstanden hat, worum es eigentlich geht bei Fortschritt und Technologie, um Effizienz, ja, warum fahren wir alle Autos und nicht mehr Kutsche, weil Auto effizienter ist, ja, und es fährt 24/7, wenn man es immer voll tankt und muss nicht essen wie ein Pferd und ausruhen und schlafen, dann weiß man, Fortschritt und Technologie ist letztendlich nur Effizienz.
Ist die Frage, ob das auch noch für die Zukunft gilt, habe ich mir gedacht. Wenn,
für immer und
wenn
ewig.
Wenn es darum geht, guck, weil das Ding ist, wenn
Effizienz im Konsumierung von Entertainment. Effizienz,
ja,
das heißt,
ja,
ich konsumiere mehr Entertainment in kürzerer Zeit, mehr Stimulation, mehr Dopamin. Ja, mehr Dopamin in kürzerer Zeit. Das ist ja der Punkt. Das kannst du ad absurdum führen. Das ist wie wenn du Netflix Binge-Watching nimmst. Das ist effizientes Filme und Serie und TV gucken ohne Werbung. Ja. Also verstehst du, das Ding ist,
wenn du so siehst, okay.
Das ist es ja. Es geht letztendlich nur um diese Effizienz, egal in welchem Bereich, weil du halt weniger Werbung konsumierst, weniger das konsumierst, aber mehr vom Content, mehr Entertainment, mehr Dopamin, mehr das, was du halt spürst, wenn du Netflix Binge-Watching betreibst oder whatever. Ja? Und das ist halt eben der Punkt. Ja, oder die effizientere Produzierung von Content für Leute, die konsumieren. Die effizientere, die effizientere Content-Generierung spezifisch auf Individuen, dass wenn ich das gucke, dass das auf mich zugeschnitten ist, effizient, real-time generiert mithilfe von AI oder whatever. Ja? Das ist das, was es letztendlich ist. Effizienz. Ist von beiden Seiten.
Konsumieren.
Ja, ist halt wirklich so. Sag mir mal, wie du früher vor 100 Jahren sonst Filme geguckt hast, außer im Kino. Gar nicht. Heute guckst du dir das zu Hause am Handy, unterwegs, am iPad, im Auto, im Zug, im Flieger, schieß mich tot, überall. Du läufst eigentlich gar nicht mehr ohne Kopfhörer gefühlt raus mit irgendwas, irgendwie Sound, Podcast, Hörbuch, schieß mich tot, im Auto. Verstehst du? Also es bricht alles sich auf das hinunter, Effizienz. in irgendeiner Form. Oder der Intervall der Konsumierung schrumpft. Du isst mehr Fleisch im kürzeren Zeitraum. Früher hast du einmal im Monat, jetzt einmal die Woche, dann jetzt täglich praktisch bei den meisten Leuten. Weil es effizienter geworden ist, weil wir günstiger an Fleisch kommen als vor 100 Jahren. Fertig. That's the point.
That's the point.
Ja, zumindest so, wie die Gesellschaft heute aufgebaut ist.
Ja. Ich habe übrigens noch mal geguckt, hier die Mondlandung. Also 67 war noch voll das Rennen im Gange. Und die Mondlandung war dann war 69. Jetzt bin ich hier wieder, habe ich wieder was verscrollt. Wow, Vorführeffekt. 20. Juli 1969.
Ja, 20. Juli 1969.
Also der Mondlandung. Genau, und zu deiner Effizienz ist mir noch eingefallen, dass es selbst auch Leute im Tech-Bereich betreffen kann. Am 11. Januar kam die Meldung, Google entlässt hunderte Mitarbeiter.
Klar, weil das sind ja die ersten, die wegrationalisiert werden. Das haben wir ja alle falsch kalkuliert. Vor drei Jahren.
Hardware-Bereich besonders betroffen.
Also eben, genau, aber vor drei Jahren dachte ja jeder, dass so handwerkliche Berufe irgendwann wegrationalisiert werden, so. Bevor ChatGPT gekommen ist. Dass man so geistreiche und halt programmieren und so weiter. Nee, aber heute ist der Status de facto so, okay, eigentlich alles, was digital kreierbar, machbar und eine Tastatur und Maus braucht, wird wegrationalisiert. Wir haben gerade noch das Problem, in der physischen Welt die Arbeit wegzurationalisieren, weil wir das Interface zwischen AI und physischer Welt noch nicht so hingekriegt haben. Aber digital ist Game Over. So.
Elon ist dabei, auch den physischen Link herzustellen.
Genau. Und das ist halt auch sehr, sehr, sehr so ein Hindsight-Bias. Jetzt wissen wir, dass es so ist. Aber vor dieser ganzen GPT-Geschichte, wo die ganz groß und massentauglich gemacht worden ist, war das bei niemandem auf dem Schirm. Jetzt kann jeder Schwanz ein super Künstler sein und man checkt gar nicht so. Ja, ist ja wirklich so. Wenn ich jetzt hier mit Midjourney ein Bild mache und ich sage, ich habe das am iPad gezeichnet, was willst denn du mir sagen? Wie willst denn du mir jetzt beweisen, dass ich das nicht gemacht habe?
Ja,
also als Leid. Vergiss den Fisch. Oder ich druck's aus. So, ich habe das halt am iPad gezeichnet, hab's jetzt ausgedruckt, habe ich gezeichnet. Ja. Hast du zwar nicht gesehen, ich muss dir nichts beweisen, aber ich habe das gezeichnet. Das meinst du? Ja. Weißt du? Also das ist halt schon echt krass. Das ist krass.
Ja. Na gut. Sind wir noch ein bisschen abgeschweift zum Schluss.
Ja, aber Ralle Kepler noch als Abschluss. 1830 kam jedenfalls die Dampfmaschine, was einen enormen wirtschaftlichen Fortschritt bedeutete. KI wird etwa 8-mal so hoch bewertet. Okay, krass. Wow. Ist dann auch 8-mal so effizient? Wow. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht.
Das ist die Frage. Da sind wir mittendrin und das werden wir miterleben.
Was passiert eigentlich, wenn kein Mensch mehr arbeiten muss? Ist es dann unendlich effizient?
Ist das eine Frage oder von
nee, das ist meine
Chat,
Frage.
Oder das von dir?
Das ist meine
Frage von dir.
Weil du musst hier überlegen, wir berechnen
das, das ist die Frage.
Wir berechnen dieses BIP. Also wie effizient letztendlich, also wie produktiv ein Einwohner eines Landes, was wenn alle nicht mehr arbeiten und du eigentlich unendlich skalieren kannst.
Das ist dann vielleicht einfach 100% Effizienz, aber nicht unendlich.
Nee, aber du kannst ja nicht mehr, also, nee, aber ich meine, du kannst ja nicht mehr pro Kopf wachsen, also doch, theoretisch, nee. Du musst ja dann ein anderes System haben.
Ja.
Weil aktuell berechnest du ja die Effizienz oder halt die Produktivität, die Produktivität eines Landes ja anhand der Einwohner.
Und was sie produzieren. Ja, ich hatte auch daran gedacht, was ist denn, also.
Aber
keiner mehr arbeitet. Aber dann kamst du mit dem Argument, der Konsum von Entertainment kann ja in der Effizienz steigen und das geht ja unendlich.
Vielleicht geht es ja nicht mehr dann um die Produktivität, sondern um den Konsum.
Ja, genau.
Das ist dann so die Metrik, weißt du? So wie viel konsumiert wird. Je mehr konsumiert wird, umso besser.
Ja, die Antwort hast du dir im Prinzip vorhin, hast du die schon gegeben, ja. Weil es wird
das
immer, also wird ja weniger Arbeit geben.
Der Brutto-Inland-Konsum-Index.
Ja.
Oh Gott.
So ungefähr, genau.
Gegen sowas, ja.
Relativ crank.
Ja.
Ja. Naja.
Ja, na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal beim Dividendendonnerstag. Sendet gerne eure Portfolien an info@sparquote.ch ein. Gerne mit Portfolio-Performance-Datei und PDF mit eurer Vorstellung und Co. zum Portfolio und zu euch. Und gerne den Daumen nach oben da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Dividendendonnerstag. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit tausenden Gleichgesinnten im Finanzrudel aus. Mehr über mich und meine Reise erfährst du auf meinem Blog www.sparkoyote.ch. Interessiert dich, an welchen Projekten ich aktuell arbeite, dann findest du mich auf Instagram @sparkoyote. Auf meinem YouTube-Kanal Thomas der Sparkoyote findest du aktuelle Videos zum Thema persönliche Finanzen, Unternehmertum und Minimalismus. Bis bald!